Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das Schwächste der Natur. Aber er ist ein denkendes Schilfrohr. Es ist nicht nötig, dass das ganze Weltall sich waffne, ihn zu zermalmen. Ein Dampf, ein Wassertropfen genügen, um ihn zu töten. Anfang und Ende der Dinge werden ihm immer ein Geheimnis bleiben. Er ist ebenso unfähig, das Nichts zu sehen, aus dem er stammt, wie die Unendlichkeit zu erkennen, die ihn verschlingen wird. Blaise Pascal, circa 1660 AZ. Prolog. Wo warst du, als der Puls der Welt zum Erliegen kam? Am Ufer des Sees stand eine Hütte. Darin legte ich meine Kleidung ab. Wie so oft an diesem Ort spielte ich mit dem Gedanken, schwimmen zu gehen, aber da der See aus geschmolzenem Zinn bestand, musste seine Temperatur mehr als 230 Grad Celsius betragen. Das war selbst mir ein wenig zu warm. Ich ließ mich auf die Laufarme nieder und rannte los, die rote Sonne im Rücken. Mein langgezogener Schatten zitterte mir voraus über Bodenwellen, gezackte Felsspalten, bizarre Eisendornen, breite Wälle aus Berylkristallen. Diese und andere Hindernisse überwand ich mit hoher Geschwindigkeit, teilweise im Sprung. Alle Kanten wirkten scharf und klar umrissen, wegen der dünnen Atmosphäre. Am Horizont zeichnete sich mein Ziel ab. Mit etwas Fantasie konnte man in der Gebirgsformation eine Ähnlichkeit mit einem Pferdekopf mit langer, wallender Mähne erkennen. Bis zum Hengsthals, dem Fuß der Bergkette, war es knapp 40 Kilometer. Falls ich mein Höchsttempo beibehielt und nichts dazwischen kam, würde ich für diese Distanz nicht ganz 20 Minuten benötigen. Wie mein Konvertermagen aus praktisch jeder beliebigen zugeführten Materie die überlebensnotwendigen Stoffe extrahierte, so vermochten auch meine Lungen jedes Gasgemisch in ein atembares umzuwandeln. Darüber hinaus konnte ich auf diverse an verschiedenen Stellen im Körper deponierte Reserven zurückgreifen. Normalerweise schlug nur eines meiner beiden Herzen. Willentlich schaltete ich das andere zu. Dennoch würde ich bald die Grenze meiner Belastbarkeit erreichen. Genau das war ja Sinn und Zweck der Übung. Der Planet Last Hope galt nicht zu Unrecht als Höllenwelt. Auf der Nachtseite fielen die Temperaturen bis 180 Grad unter Null. Die Tagseite hingegen wurde von der nahen Riesensonne Bolo auf 500 bis 600 plus Grad aufgeheizt. Man musste verrückt sein, um sich ohne Raumanzug ins Freie zu wagen, oder ein Haluter. Wobei eins das andere nicht ausschloss. Die Kollegen im Forschungsinstitut äußerten gelegentlich durchaus Zweifel an meiner Zurechnungsfähigkeit. Manche schrieben es meiner relativen Jugend zu. Erst vor kurzem war die Zahl meiner Lebensjahre dreistellig geworden. Da konnte man sich schon noch ein wenig Überschwang erlauben. Andere scherzten gutmütig, vielleicht künde sich bei mir ja eine Drangwäsche an. In diesem Zustand, den wir Haluta Wurehartu nannten, brach das Erbe der Bestienvorfahren durch. Dann drängte es uns unaufhaltsam danach, uns körperlich auszutoben, Abenteuer zu erleben und große Risiken einzugehen. Ich für meinen Teil rechtfertigte die Streifzüge in der Gluthölle von Last Hope damit, dass sie mir einen Ausgleich zur meist statischen wissenschaftlichen Tätigkeit verschafften. Außerdem liebte ich die Weite der Wildnis. Nicht, dass ich in Sunset City unter Platzmangel gelitten hätte, mein Privatquartier war selbst für halutische Begriffe geräumig. Aber ich genoss es für eine Weile nicht, das voluminöseste und gefährlichste Lebewesen der näheren Umgebung zu sein. Deshalb ärgerte ich mich auch nicht darüber, dass ich meine bisherige persönliche Bestzeit für die Strecke zum Hengst und Retour knapp verfehlte. Der Grund war, dass mir ein Marschierefiel in die Quere kam. Es handelte sich um das größte Exemplar, das ich je gesehen hatte. Die Seitenlänge des grob dreieckigen, 100 Meter dicken Korpus betrug fast 600 Meter. Der hoch aufgerichtete, von bläulichem Leuchten und grellweißen Entladungen umwaberte Schwanzstachel war noch um einiges länger. Dagegen kam sogar ein 2 Tonnen wiegender, an eine Schwerkraft von 3,6 Gravos angepasster Haluter sich klein und verletzlich vor. Marschierefiels ernährten sich ausschließlich von Sonnenenergie, andere Nahrung nahmen die lebenden Berge nicht zu sich. Auf 36 säulenartigen, an die 10 Meter hohen Beinen liefen sie unaufhörlich der Sonne hinterher, um möglichst viel Licht einzufangen. Falls die Dämmerung sie einholte, erstarrten sie und mussten bis zum nächsten Morgen verharren. In diesem Zustand stellten die ansonsten überaus wehrhaften Giganten leichte Beute für die Nachtsauger und andere ähnlich monströse Energieräuber dar. Ich war noch einige Kilometer von der Hütte entfernt, als ich das grelle Piepsen eines Notrufsignals hörte. Obwohl ich mir von der sengenden Hitze völlig ausgepumpt und ausgedörrt vorkam, setzte ich zu einem letzten Sprint an. War ich denn wirklich so wichtig, dass sie in der Forschungsstadt nicht einmal eine Dreiviertelstunde auf mich verzichten konnten?